Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. In dieser und einer weiteren Folge widmen wir uns zudem auch orthopädischen Themen, die in unserem Fachgebiet eine große Rolle spielen. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Professor Christian Flamme, Chefarzt am Krankenhaus Buchholz. Er beantwortet gleich 10 Fragen zu seinem Spezialgebiet, der Hüfte. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Ich habe in Hannover Medizin studiert und war danach 1,5 Jahre in der unfallchirurgischen Abteilung des Nordstadtkrankenhauses in Hannover tätig und direkt im Anschluss dann 15 Jahre an der Orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover im Annastift. Habe dort meinen Facharzt für Orthopädie gemacht, Zusatzbezeichnungen für Chirotherapie und Sportmedizin, dann später den neueren Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Teilgebietsbezeichnung für spezielle orthopädische Chirurgie und orthopädische Rheumatologie, habe mich dann später habilitiert dort, wurde APL-Professor, Oberarzt, Leiter der Wirbelsäulenabteilung und am Ende auch leitender Oberarzt. Danach habe ich für 8 Jahre die orthopädisch-unfallchirurgische Klinik in Hamburg-Harburg aufgebaut und bin seit 5 Jahren jetzt tätig in Buchholz in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wir haben ein regionales Traumazentrum, wir haben ein Endoprothesenzentrum, wir haben auch die volle Weiterbildung im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Und in der OTC bin ich schon seit vielen, vielen Jahren als Referent tätig und seit ungefähr 8 Jahren auch im Vorstand.
Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Was interessiert Sie an dem total endoprothetischen Hüftgelenkersatz besonders?
Arthrose ist eine Volkskrankheit. Jeder dritte Mensch in Deutschland hat mit mehr als 60 Jahren Arthrosebeschwerden. Die Arthrose am Hüftgelenk ist hier besonders häufig, sowohl in Deutschland als auch weltweit steigen die Implantationszahlen von Hüftendoprothesen jährlich an. In Deutschland liegt die Rate mittlerweile bei etwa 180.000 Hüft-TEP-Implantationen. Im deutschen Endoprothesenregister wurden allein im Jahr 2019 knapp 120.000 primäre Hüft-TEP-Implantationen erfasst. Die Hüftendoprothese ist nicht nur die am häufigsten durchgeführte Gelenkersatzoperation, sie ist darüber hinaus auch ungemein erfolgreich. Etwa 90% unserer operierten Patienten sind mit dem Ergebnis dieser Operation zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Aufgrund dieser sehr guten Ergebnisse wurde die Hüft-Total-Endoprothese in einer der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften, The Lancet, als die erfolgreichste Operation des vergangenen Jahrhunderts bezeichnet und eingeschätzt. Es ist also eine schon seit langer Zeit verwendete Technik, die über die Jahre und Jahrzehnte jedoch immer wieder erfolgreich weiterentwickelt worden ist. Bereits 1891 erfolgte der erste Einbau einer Hüftendoprothese durch Themistokles Gluck in Berlin. Er verwendete seinerzeit Prothesen aus Elfenbein, allerdings waren zu jener Zeit aseptische Operationsverfahren noch weitgehend unbekannt und alle Prothesen infizierten sich und mussten wieder entfernt werden. Durch Sir Zahnlee erfolgte der nächste Entwicklungsschub, als er in den 1960er Jahren Stahlprothesen Zement implantierte und mit einem Metallkopf auf der Schaftseite sowie einer zementierten Polyethylenpfanne auf der Gegenseite versah. In den folgenden Jahren wurden zum einen zementfreie Implantationstechniken entwickelt, zum anderen wurden unterschiedliche geometrische Strukturen der Schäfte und auch unterschiedlich lange Schäfte entwickelt, der Werkstoff Titan in die Schaft- und auch in die Pfannenentwicklung einbezogen und im weiteren Verlauf vor allem an den Oberflächen der Prothesen sowohl auf Schaft- als auch auf Pfannenseite nachhaltig gearbeitet. Dies gilt in gleichem Maße für die Entwicklung unterschiedlicher Gleitpaarungen. Aber nicht nur die Hardware, sondern auch die Software entwickelte sich weiter. Verschiedene Zugangswege wurden entwickelt, differenzierte Algorithmen zur Indikation wie auch zur dezidierten Nachbehandlung der Hüfttotalendoprothese. Ich hatte die Gelegenheit, über die letzten 30 Jahre diese rasante Entwicklung aus erster Hand verfolgen zu können. Und daher bin ich von dieser Operation, aber vor allem von dem großen Erfolg dieser Operation bei unseren Patienten fasziniert.
Welche Ursachen hat die Hüftgelenksarthrose denn?
Die Ursache für die Arthrose und damit für die Abnutzung des Gelenkknorpels kann Folge einer angeborenen Fehlstellung, wie zum Beispiel der Hüftdysplasie sein, Folge eines Traumas oder auch Folge von Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. In den meisten Fällen ist die Ursache der Arthrose jedoch unbekannt. Es gibt zum einen familiäre Häufungen von Arthrosen und zum anderen ist die Arthrose letztlich auch Folge der Belastung der Gelenke im Laufe eines Lebens. Dies kann im Zusammenhang stehen mit einem erhöhten Körpergewicht, aber auch mit extensiver Sportausübung wie zum Beispiel Marathonlaufen oder Triathlon auf der einen Seite und intensiven Sportausübungen im Sinne von immer wiederkehrenden Mikrotraumata wie zum Beispiel beim Fußballspielen auf der anderen Seite.
Sie haben die hohen Operationszahlen in Deutschland und auch weltweit erwähnt. Diese hohen Operationszahlen werden ja seit geraumer Zeit in Deutschland kontrovers diskutiert. Welche Möglichkeiten der konservativen Therapie gibt es denn, um eine Hüftoperation zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern?
Für den Erfolg einer konservativen Therapie ist zwar nicht von entscheidender, aber von wichtiger Bedeutung, in welchem Stadium der Erkrankung sich der Patient zur Diagnosestellung befindet. Am Anfang der Erkrankung überwiegen die Schmerzen vor allem nach einer Belastung oder gegen Ende einer Belastung in der Leiste bzw. im Bereich des Hüftgelenkes. Durch die Ausdünnung der Knorpeloberfläche im Pfannen- und im Kopfbereich kommt es zu einer vermehrten Belastung des subchondralen Knochens, zu einer Reizsynovialitis, die häufig mit einem Reizerguss einhergeht und einem vermehrten Druck durch diesen Erguss an der Kapsel des Gelenks. Dies wird von den Patienten häufig als Leistenschmerz empfunden. Bei Fortschreiten der Erkrankung verliert der Patient im Hüftgelenk selbst an Bewegungsfähigkeit. Hier ist vor allem die Innenrotation und die Extension des Hüftgelenkes zu nennen. Bei Fortschreiten der Erkrankung ist dann die schmerzfreie Gehstrecke zunehmend limitiert. Neben den Belastungsschmerzen kommt es auch zu Ruheschmerzen, zum Hinken, zu einer Gangunsicherheit mit vermehrter Sturzgefahr und zum zunehmenden Einsteifen des Gelenkes. Gerade in der Anfangsphase gibt es verschiedene erfolgversprechende konservative Behandlungsansätze. Hierzu zählt die lokale Verwendung von analgetisch wirkenden Salben. Diese sind am Hüftgelenk, auch aufgrund der längeren Strecke zwischen Haut und Gelenk, aber weniger erfolgreich als bei oberflächlich gelegenen Gelenken, wie zum Beispiel Kniegelenk, Ellbogengelenk oder Sprunggelenk. Weiterhin sollte das Gelenk bewegt, aber nicht zu sehr belastet werden. Durch Bewegung wird vor allem die weitere Versorgung des Knorpels gesichert, da dieser sich durch leichte Be- und Entlastung aus der Gelenkflüssigkeit ernährt und die in der Regel häufig zunehmende Bewegungseinschränkung durch Kapseldehnungen bei Bewegung des Gelenkes vermieden werden kann. Daher ist eine konsequente krankengymnastische Übungsbehandlung und manualtherapeutische Behandlung zur Dehnung der Kapsel und Verbesserung des Bewegungsausmaßes erfolgreich. Eine begleitende Elektrotherapie reduziert hierbei die Schmerzen in der betroffenen Muskulatur des Hüftgelenkes. Seit den Studien von Bergmann wissen wir, dass die Belastungen im Hüftgelenk bei bestimmten Sportarten enorm hoch sind. Beim Gehen ist es bereits das etwa Dreifache des Körpergewichtes, beim Joggen sogar das Vierfache des Körpergewichtes, beim Fahrradfahren jedoch nur das etwa 1,5-fache des Körpergewichtes an Belastungen im Hüftgelenk. Daher werden die Sportarten wie Fahrradfahren und Schwimmen empfohlen. Das Schwimmen im warmen Wasser entspannt zusätzlich die Muskulatur und kann hier, auch im Rahmen von Bewegungsbadanwendungen, eine weitere Verbesserung der Symptomatik erzielen. Zur Reduktion des Druckes im Hüftgelenk beim Gehen werden weiche Schuhe bzw. Pufferabsätze empfohlen. Im weiteren Verlauf sind auch Hilfsmittel wie ein Gehstock bzw. Unterarm-Gehstützen sinnvoll. Medikamentös werden Schmerzmittel und auch NSAR häufig verordnet. Eine längere Verwendung dieser Medikamente hat jedoch unter Umständen ein hohes Nebenwirkungsrisiko. Die Ursache der Schmerzen ist der Gelenkerguss durch die Reizsynovialitis, denn der Knorpel hat keine Schmerzrezeptoren. NSAR reduzieren hier die Reizung und wirken daher besser als Analgetika. Nahrungsergänzungsmittel wie chondroitinhaltige Medikamente oder die Zufuhr von Vitaminen und Mineralien sind laut Studienlage wenig erfolgversprechend, außer bei entsprechender Mangelsituation. Die Infiltration des betroffenen Hüftgelenkes hat grundsätzlich Risiken, vor allem ein Infektionsrisiko. In bestimmten Fällen kann aber die Infiltration von Cortisonpräparaten oder auch Hyaluronsäurepräparaten sinnvoll sein, doch auch hier ist die Studienlage schlecht. Gleiches gilt für die Anwendung von Magnetfeldtherapie und Strahlentherapie.
Wie stellen Sie die Indikation zur Hüft-TEP bei Coxarthrose?
Grundsätzlich ist die Indikation bei jeder Operation wichtig und auch schwierig. Bei elektiven Operationen wie dem Hüftgelenkersatz ist sie besonders kritisch zu hinterfragen. Anamnestisch kommt es hier vor allem auf die schmerzbedingte Reduktion oder gar Aufhebung der schmerzfreien Gehstrecke an. Diese sollte wenige hundert Meter nicht überschreiten. Daneben sind auch Kriterien wie der Anlaufschmerz von Bedeutung, also die starken Schmerzen nach längerem Ruhen am Anfang der Bewegung, wie zum Beispiel beim Aufstehen. Für die anamnestische Einschätzung ist auch der Bedarf an Analgetika zu erfragen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Schmerzverarbeitung subjektiv sehr unterschiedlich verläuft und auch der Schmerzmittelbedarf mitunter schwierig einzuschätzen ist. Neben der Anamnese ist eine klinische Untersuchung notwendig. Hierbei ist die Dokumentation des Bewegungsausmaßes, der Beinlänge und der lokalen Druckschmerzhaftigkeit erforderlich. Das Trendelenburg-Zeichen muss untersucht werden, wie auch die Sensomotorik und die Lendenwirbelsäule, um etwaige lumbale Beteiligungen, vor allem von der Nervenwurzel L3, auszuschließen. Radiologisch sollte eine tiefe Beckenaufnahme und eine axiale Aufnahme des betroffenen Hüftgelenkes erfolgen mit Referenzkugel für die spätere Planung der Operation. Hier ist für die Indikation eine fortgeschrittene Arthrose, also deutliche Gelenkspaltverschmälerung bis Gelenkspaltaufhebung, ausgeprägte subchondrale Sklerosierung sowie osteophytäre Randanbauten und gegebenenfalls auch Zystenbildung im Hüftkopf zu fordern. Bei der Hüftkopfnekrose, also dem Untergang von Knorpel und Knochengewebe im Kopf, können weitere arthrotische Zeichen aber fehlen. Neben all diesen Bedingungen ist von entscheidender Bedeutung, dass der Patient in seinen persönlichen Aktivitäten des täglichen Lebens eingeschränkt ist und einen Behandlungsbedarf gegenüber dem Arzt bejaht.
Wenn die Operationsindikation zur Hüft-TEP-Implantation gestellt ist, welche Vorbereitungen müssen unbedingt vor der Operation getroffen werden?
Neben der Routine-Labordiagnostik ist auch die HbA1c-Diagnostik bei Diabetes mellitus von großer Bedeutung, da ein zu hoher HbA1c-Wert die Komplikationsmöglichkeiten des elektiven Hüfteingriffes deutlich steigert. Weiterhin ist radiologisch eine tiefe Beckenübersicht mit Referenzkugel sowie das betroffene Hüftgelenk axial zu erfassen. An der Beckenübersicht mit Referenzkugel sollte die präoperative Planung der Prothese erfolgen. Grundsätzlich wäre auch eine Planung auf Papier möglich. Standard ist jedoch heutzutage die Planung mit einem geeigneten IT-System. Eine Operationsplanung ist jedoch in jedem Fall vorgeschrieben und erforderlich. Bei dieser Planung muss das Gelenkzentrum erfasst werden, das Offset wiederhergestellt werden, die Beinlänge bestimmt werden und die Größe und Positionierung der Pfanne sowie die Größe und Positionierung des Schaftes. Die dezidierte Operationsplanung ist ein elementarer Schritt, um die erfolgreiche Umsetzung der späteren Operation gewährleisten zu können, denn mögliche Schwierigkeiten können auf diese Weise antizipiert und später umgangen werden.
Welche Zugangswege zum Hüftgelenk werden für die Hüft-TEP-Implantation heute verwendet?
In den letzten Jahren wird der direkte anteriore Zugang zunehmend verstärkt beworben, aber auch eingesetzt. Dieser Zugang wird auch in unserer Klinik routinemäßig angewandt. Er kann in Rückenlage durchgeführt werden und man schneidet in der anatomischen Lücke zwischen dem Musculus sartorius und Musculus tensor fasciae latae direkt hindurch und kommt auf das Hüftgelenk. Durch die Rückenlage ist die Position der Pfanne und auch die Kontrolle der Beinlänge erleichtert. Aufgrund der muskelschonenden Operationsweise ist eine frühere und schnellere Mobilisierung unserer Patienten möglich. Daneben gibt es auch den lateralen Zugang, der ebenfalls in Rückenlage, aber auch in Seitenlage durchgeführt werden kann, aber den Gluteus medius und den Gluteus minimus schädigen kann. Dies bewirkt ein postoperatives Insuffizienzhinken, das sogenannte Trendelenburg-Hinken, und ist in der Literatur für den lateralen Zugang für bis zu 30% beschrieben. Daneben gibt es auch den minimalinvasiven anterolateralen Zugang, der üblicherweise die eben genannten Muskeln eher zu schonen vermag. Neben der glutealen Insuffizienz ist bei den lateralen Zugängen auch die periartikuläre Verkalkung aufgrund des traumatisierenderen Zugangs eine häufigere Komplikation. Daneben existieren noch der dorsale Zugang und auch hier eine minimalinvasivere Form des dorsalen Zuganges. Dieser wird grundsätzlich in Seitenlage durchgeführt, die Glutealmuskulatur bleibt geschont und damit sind hier, wie bei dem anterioren Zugang, die gluteale Insuffizienz und auch die periartikulären Verkalkungen erheblich seltener. Der dorsale Zugang kann grundsätzlich nur in Seitenlage durchgeführt werden, was die Positionierung der Pfanne wie auch die Erfassung der Beinlänge erschweren kann. Der dorsale Zugang ist häufiger mit einer postoperativen Luxation des Hüftgelenkes vergesellschaftet.
Welche Prothesenkomponenten stehen bei der Operation an der Pfanne zur Verfügung?
Bezüglich der Pfannenkomponente ist grundsätzlich eine zementierte oder zementfreie Implantation möglich. Durchgesetzt hat sich hier aber fast vollständig die zementfreie Implantation der Pfanne. Wesentlich für den Erfolg der Operation ist hier die Positionierung der Pfanne, die im zuvor geplanten Gelenkmittelpunkt liegen muss. Die Inklination der Pfanne sollte etwa 45 Grad betragen und die Anteversion etwa 10 bis 15 Grad. Zur Anwendung kommen in Deutschland ganz überwiegend Pressfit-Pfannen, aber auch Schraubpfannen mit sphärischem oder halbsphärischem Gewinde werden in Deutschland verwendet.
Was muss ich bei der Implantation von Hüftprothesenschäften besonders beachten?
Beim Schaft ist die stabile Verankerung des Schaftes von elementarer Bedeutung, denn es sollte eine Vollbelastung des Patienten im postoperativen Verlauf möglich sein. Auch hier werden bei der elektiven Hüftprothese ganz überwiegend zementfreie Modelle in Deutschland verwendet. Neben der stabilen Verankerung ist besonders auf die Beinlänge zu achten. Der Schaft sollte in etwa 10 Grad Antitorsion eingebracht werden. Zur Anwendung kommen zunehmend weniger die herkömmlichen Geradschaftprothesen, da diese vor allem im Trochanter Major-Bereich einen größeren Knochenverlust erfordern und den Ansatz der Glutealmuskulatur kompromittieren können. Hinzu kommt, dass die klassische Geradschaftprothese über die minimalen invasiven Zugänge schlechter einzubringen ist. Daher werden aktuell überwiegend proximal kurvierte und distal gerade Schäfte verwandt. Die Schäfte sind regelhaft mit Hydroxylapatit oder ähnlichen Oberflächenbeschichtungen versehen, um ein besseres Einwachsen der Prothesen durch die strukturierte Oberflächenvergrößerung gewährleisten zu können. Grundsätzlich wird ein proximales Einwachsen der Prothese bevorzugt. Im distalen Bereich sind die moderneren Prothesen in der Regel unbeschichtet. Wichtig ist, Prothesen mit unterschiedlichen CCD-Winkeln für valgische und varische Situationen vorzuhalten, damit das für die Stabilität so wichtige Offset gut rekonstruiert werden kann. Insgesamt geht die Tendenz eher zu kürzeren Prothesen, da die proximale Verankerung, wie eben bereits gesagt, angestrebt wird. Der Übergang zur Kurzschaftprothese ist hier jedoch fließend. Die zementierten Prothesen neigen weniger zu prothetischen Frakturen. Allerdings wird im Zusammenhang mit dem Einbringen des Zementes auch eine erhöhte Emboliegefahr immer wieder diskutiert. Im aktuellen deutschen Endoprothesenregister ist die Morbidität und die Mortalität nach zementierten Eingriffen nach etwa einem halben Jahr erhöht. Die Ursachenforschung ist diesbezüglich jedoch noch nicht abgeschlossen. Bezüglich der Gleitpaarung, also dem verwendeten Kopf auf der Schaftseite und dem implantierten Inlay auf der Pfannenseite, gibt es ebenfalls verschiedene Optionen. Am häufigsten wird aktuell ein Keramikkopf mit einem hochvernetzten Polyethylen-Inlay in Deutschland verwendet. Früher häufiger verwendete Keramik-Keramik-Gleitpaarungen spielen in der aktuellen Versorgung in Deutschland nur noch eine untergeordnete Rolle. Hier ist der Abrieb noch geringer als bei dem hochvernetzten Polyethylen. Allerdings sind Komplikationen wie Quietschen der Prothese und, wenn auch nur sehr selten, ein Keramikbruch möglich, insbesondere bei Fehlimplantation des Pfanneninlays. Die primäre Verwendung von Metallköpfen ist heute deutlich rückläufig. Die früher häufiger verwendeten Metall-Metall-Gleitpaarungen beim sogenannten Oberflächenersatz des Hüftgelenkes werden heute kaum noch verwendet. Die Gründe hierfür sind zum einen der hohe Metallionenabrieb, der unter Umständen mit erhöhtem Metallionenspiegel im Blut einhergehen kann, und zum anderen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Pseudotumoren im Hüftgelenk. Bei einer erhöhten Luxationsneigung besteht die Möglichkeit der Implantation von Double Mobility Implantaten oder auch tripolaren Pfannen. Durch die zweite Gleitpaarung ist eine erheblich höhere Stabilität bei der Bewegung des Gelenkes gewährleistet und die Luxationsrate dadurch deutlich reduziert.
Können Sie uns bitte beschreiben, welche geeigneten Nachbehandlungskonzepte derzeit existieren?
Vor allem in den USA wird seit einigen Jahren eine rein ambulante Operation von einigen Kliniken propagiert. In Deutschland sind die verfügbaren Möglichkeiten der krankenhausnahen Pflege sowie der ambulant durchzuführenden Rehabilitation zumindest bisher kaum oder gar nicht verfügbar. Gleichwohl geht die Tendenz auch in Deutschland zu immer kürzeren stationären Aufenthalten. Hierzu wird bereits intraoperativ einiges unternommen. So wird beispielsweise heute Tranexamsäure intraartikulär und oder intravenös verabreicht, bei Fehlen entsprechender Kontraindikationen, um die Nachblutungen zu reduzieren. Auf eine Rettungseinlage wird zunehmend verzichtet. Die vorhin genannten minimalinvasiven Zugänge und die Schonung der Hüftmuskulatur bei diesen Zugängen führt ebenfalls zu einer rascheren Mobilisierung. Weiterhin wird auch Dexamethason intraoperativ verabreicht, um den perioperativen Morphinbedarf zu reduzieren und damit auch postoperative Übelkeit und Erbrechen abzusenken. Die Patienten erhalten bei uns routinemäßig direkt postoperativ hochkalorische Nahrung und werden am Operationstag bereits mobilisiert. Im weiteren Verlauf hat sich eine möglichst reduzierte Morphingabe und großzügige Gabe von peripher wirkenden Analgetika und auch NSAR bewährt. Eine Ossifikationsprophylaxe mit NSAR ist besonders bei lateralen und anterolateralen Zugängen zu empfehlen. In Deutschland liegt die durchschnittliche Liegedauer für die Hüft-TEP-Implantation bei derzeit etwa 7 bis 9 Tagen. Während der stationären Behandlung ist eine mindestens tägliche Mobilisierung der Patienten, beginnend unter Umständen am hohen Gehwagen und dann aber zügig an Unterarm-Gehstützen notwendig. Begleitet werden sollte die Physiotherapie durch regelmäßige Lymphdrainagen und auch Fußpumpenanwendungen, um die häufigen begleitenden Beinödeme zu reduzieren und die Mobilisierung zu verbessern. Mit einer frühzeitigen Physiotherapie im Bewegungsbad, selbstverständlich mit wasserdichtem Pflaster, haben wir ebenfalls gute Erfahrungen gemacht. Bereits während des stationären Aufenthaltes und auch in der Reha ist die korrekte Schulung der Aktivitäten des täglichen Lebens und hier insbesondere die Luxationsvermeidung sehr wichtig. Toilettensitzerhöhungen und andere Hilfsmittel sollten frühzeitig verordnet werden. Bei Entlassung sollten die Patienten in der Lage sein, sich selbstständig mit Hilfe von Unterarm-Gehstützen unter Vollbelastung auf Stationsebene fortzubewegen und das operierte Hüftgelenk bis 90 Grad zu beugen. Daran anschließend sollte sich eine weitere Rehabilitation. Diese kann unter stationären Bedingungen in einer Reha-Klinik stattfinden oder auch im Sinne einer ambulanten Rehabilitation. Aus meiner Sicht ist aber eine von beiden Optionen unbedingt notwendig und unerlässlich, um das Operationsergebnis weiter zu stabilisieren und zu optimieren. Idealerweise sollte die Rehabilitation auch am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus beginnen, um keine größere rehabilitative Lücke entstehen zu lassen. Nach der Rehabilitation, ob stationär oder ambulant, sollte sich noch eine weitere Physiotherapie und auch Krankengymnastik an Geräten anschließen für ungefähr 3 Monate, um die Muskulatur anhaltend zu trainieren und die Belastungsfähigkeit des Beines weiter zu steigern.
Welche Komplikationsmöglichkeiten gibt es denn bei der Hüftprothesenimplantation und mit welcher Häufigkeit treten diese auf?
Die für die Patienten schwerwiegendste Komplikation ist sicherlich die periprothetische Infektion. Diese ist bei dem Primäreingriff in Deutschland relativ selten. Nur bei etwa 25% der im Endoprothesenregister aufgenommenen Kliniken liegt diese Infektionsrate über 1%. Hier ist zu unterscheiden zwischen einem Frühinfekt und einem Spätinfekt. Beim Frühinfekt bis ca. 3 Wochen nach der Operation sollte eine zügige Revision, ein großzügiges Debridement, der Wechsel der beweglichen Teile, also Kopf und Inlay, sowie eine ausgiebige Jetlavage erfolgen. Weiterhin ist die Gewinnung von etwa 5 Abstrichen mit Gewebe aus verschiedenen Arealen des Operationsgebietes notwendig, sowie eine etwa 2-wöchige IV-Antibiose und eine weitere orale Antibiose. Bei Spätinfekten oder nicht beherrschbaren Frühinfekten ist der Ausbau der Hüftprothese und entweder in einem einseitigen Eingriff der sofortige Wiedereinbau einer Prothese oder, in Deutschland überwiegend verwendet, der sogenannte zweizeitige Wechsel mit einem antibiotikumhaltigen Spacer in der Zwischenzeit durchzuführen. Das Vorgehen ist hier aber immer individuell auf den Patienten abzustimmen und auch auf das Keimspektrum der Infektion. Eine weitere typische Komplikation ist die Luxation des Gelenkes. Sie kann nach ventral oder nach dorsal erfolgen. Die Luxationsrichtung ist in der Regel abhängig vom operativen Zugang und der durchgeführten Bewegung. Klassischerweise tritt in gebeugter Hüftgelenkposition die dorsale Luxation und in gestrecktem Hüftgelenk mit kombinierter Außenrotation die ventrale Luxation auf. Auch diese ist nach dem deutschen Endoprothesenregister eine seltene Komplikation. Hier tritt sie bei lediglich 25% der Kliniken mit einer Wahrscheinlichkeit um oder leicht über 1% auf. Ich habe vorhin schon darüber berichtet, dass die Luxation unter anderem abhängig von dem gewählten Zugang ist. Selbstverständlich spielt auch die Positionierung des Schaftes und vor allem der Pfanne eine wesentliche Rolle für eine Luxationsneigung. Hier sollte die Inklination der Pfanne auf keinen Fall 50 Grad überschreiten und die Antetorsion der Pfanne nicht regelhaft über 10 bis 15 Grad sein. Auch die Antetorsion des Schaftes mit etwa 10 bis 15 Grad, aber vor allem die Restaurierung eines angemessenen Offsets und damit eine ausreichende biomechanische Stabilität des neuen Hüftgelenkes sind wichtig. Auch die Nachbehandlung und die entsprechende Schulung der Patienten für das Hinsetzen und das Aufstehen ist hier von herausragender Bedeutung und nicht zuletzt die Compliance des Patienten, wie auch andere patientenspezifische Faktoren, die eine Rolle spielen können, wie neuromuskuläre Erkrankungen, Hüftdysplasie, posttraumatische Zustände oder Gangstörungen. Neben sehr seltenen Gefäß- und Nervenverletzungen kann es auch zu knöchernen Komplikationen kommen. Hier ist vor allem der Trochanterabriss zu nennen, der im Mittel bei etwa 1% der Versorgungen auftritt. Trochanterabrisse waren früher bei der Verwendung von klassischen Geradschaftprothesen, wie ich bereits vorhin ausgeführt habe, häufiger, da bei dem Einbringen der klassischen Geradschaftprothesen der Trochanter major erheblich kompromittiert und geschwächt werden muss. Bei der Verwendung der moderneren, kurvierten Prothesen tritt dieses Problem deutlich seltener auf. Daneben kann es auch zu Schaftfissuren intraoperativ kommen. Auch hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 1% oder weniger. Diese Patienten können im weiteren postoperativen Verlauf jedoch nur teilbelastet werden. Ähnliches gilt für Fissuren des Beckens bzw. der Pfanne, die in seltenen Fällen, gerade bei Pressfit-Pfannen, auftreten können. Je nach Prothesentyp ist ein postoperatives Einsinken des Schaftes möglich. Dieses Einsinken kann wenige Millimeter, gelegentlich aber auch einen Zentimeter oder mehr betragen. Das Einsinken ist abhängig von der primären Stabilität des Schaftes im Knochen, also vom Operateur, aber auch von der Knochenqualität des Patienten und der Verankerungsstrecke der Prothese. Je länger die Verankerungsstrecke ist, desto stabiler ist auch der Schaftsitz. Die früher häufig durchgeführte Eigenblutbehandlung wird heute kaum noch angeboten, da das Blutungsrisiko durch neue Techniken, minimalinvasives Verfahren und die zunehmende Anwendung von Tranexamsäure deutlich reduziert ist. Postoperative Blutgaben bei elektiven Hüftprothesen müssen heute kaum noch durchgeführt werden.
Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.